Wir trauen der Liebe Gottes nicht genug zu. Es ist Karfreitag. Es geht um Jesu letzten Momente vor seinem Sterben. Wir denken daran, dass er schuldlos verurteilt wurde, dass er für dich und mich gepeinigt, bespuckt und geschlagen wurde. Wir denken an den gewaltsamen Tod und sein Sterben. Sterben unseres Herrn Jesu am Holz. Und wir trauen der Liebe Gottes nicht genug zu. Wie werden wir liebevoller? Eine erste Antwort, einfach recht simpel: Bleib nahe an Jesus als Sohn Gottes dran. Schau auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das wollen wir in den nächsten Minuten tun. Jesus ist kurz davor zu sterben. Er merkt, dass seine Lebenskraft aus ihm fließt. Sein Blick beginnt zu schweifen und für ihn ist er nicht mehr am Kreuz. Er hängt nicht mehr dort. Er denkt an seine Gespräche mit seinem Vater und wie der Rettungsplan tatsächlich aussehen kann. Was die Menschen brauchen, damit sie wieder Hoffnung bekommen. Und er denkt über die Rettung nach. Was müsste er jetzt noch sagen? Seine letzten Worte im Johannesevangelium, Kapitel 19, 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf den Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Alissa hat letzten Sonntag über die Worte Jesu: Mich dürstet gepredigt, und ich setze dort fort. Es ist vollbracht. Der Machtschrei durch die Zeiten. Wir erleben einen Jesus, der ist bei klarem Verstand. Er ist mit Weisheit vor Ort, obwohl er am Kreuz hing. Sein Körper steht unter Schmerzen und trotzdem denkt er daran, was er erzählen kann. Er hängt quasi wie ein Gemälde an der Wand, mit Nägeln gehalten. Und das beschriebene Wort, was wir im Johannesevangelium erleben, ist ein Kontrast zu den anderen Beschreibungen am Kreuz. Dort bei Johannes wird es viel deutlicher, wie sehr er von Gott getragen wird. Hier wird weniger gezeigt, wie sehr ihn das beschwert, wie sehr ihm es eine Last ist, dort zu sein, wie sehr die Sünde und der Schmerz ihn niederdrückt, wie Leid sein Leben unten hält. Bei Johannes sehen wir, dass er dort drin nicht kaputt geht daran. Und wir sagen das in einem Glaubensbekenntnis, das ist schon etwas älter als unser apostolisches, dort steht, er ist zu gleichen Teilen Mensch und zu gleichen Teilen Gott. Und bei Johannes erleben wir diese Beschreibung eher von der göttlichen Seite her. Johannes hatte den Auftrag, Jesus von seiner göttlichen Seite zu beschreiben und hervorzuheben. Und deswegen schauen wir auf die Frage, wie erlebt der Sohn Gottes das Geschehen am Kreuz? Und da will ich einfach kurz ein paar Sachen nennen. Der Sohn Gottes stirbt geregelt, er stirbt ordentlich. Woran zeigt sich das? Er verabschiedet sich noch von seiner Mutter und von Johannes. Sagt Maria, du sollst Johannes zu deinem Sohn machen. Johannes, du sollst Maria zu deiner Mutter machen. Er ordnet nochmal Dinge am Kreuz, kurz bevor er stirbt. Er bittet um etwas zu trinken. Er sagt es nicht unbedingt, weil er Durst hat. Er sagt es, weil es in der Schrift steht. Es muss komplett sein. Es muss erfüllt sein. Deswegen sagt er, mich dürstet es. Der Sohn Gottes stirbt mit klarer Agenda. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Es ist alles getan. Der Auftrag ist erledigt. Ich kann jetzt Frieden machen mit Gott und den meinen Lieblingsmenschen. Und als drittes, er bleibt Herr des Geschehens. Bei Johannes trägt er selber sein Kreuz hoch. Bei Johannes neigte er das Haupt und übergab seinen Geist. Er war Herr des Geschehens. Also wir erleben einen anderen Jesus bei Johannes, einen, der göttlich gestaltet und beschrieben wird. Und wir haben hier eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit an der Situation bei Jesus am Kreuz. Weil dort wird eigentlich, oder nicht nur eigentlich, dort wird was Unmögliches gestaltet. Ein Gott versucht zu sterben. Wie kriegt man eigentlich Gott tot? Jesus hat es in einer Weise geschafft. Er stirbt für uns, weil er es muss, damit wir leben können. Und durch seinen Tod erfüllt sich das. Und seine Weisheit, seine Liebe führen uns in eine neue Realität. Und um diese Realität zu verstehen, müssen wir uns der Frage zuwenden, was ist denn vollbracht? Was hat sich erfüllt? Der Auftrag, also erstens der Auftrag Gottes. Was musste sich erfüllen? Das, was ihm aufgetragen wurde. Und Jesus hat in Johannes einige Aufträge bekommen, was sein Job war, seine Rollenbeschreibung als Sohn Gottes. Er sollte mit dem Vater eins bleiben und ihm gehorsam sein. Er sollte seinen Vater verherrlichen. Und er sollte die messianischen Prophetien erfüllen. Ein paar, erstmal nochmal zu der Erfüllung der Prophetien über den Messias. Es gibt 4 Erfüllungen nur in Johannes Kapitel 19. 4. Und Johannes schreibt nur Dinge aus dem Alten Testament raus, wenn sie direkt was mit Jesus zu tun haben. Ansonsten zitiert er sie nicht. Aber bei Jesus, da macht er den Unterschied. Dass er Essig trinken sollte, steht im Psalm 62. Dass der Speer in die Seite gerammt wird, wird zitiert. Dem Gesalbten werden keine Knochen gebrochen. Auch das ist geschehen. Und die Kleidung wird untereinander aufgeteilt. Alles wurde vorausgesagt und Jesus wollte es so erfüllen, wie er es mit seinem Vater im Himmel besprochen hatte und wie er es den Propheten weitergegeben hat. Und er war im Auftrag Gottes unterwegs und er hat sich mit ihm tief verbunden. Er war als Sohn Gottes dort am Kreuz und im Auftrag. In Johannes 4, Vers 34 ist einer von vielen Versen, wo das klar wird. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Je weiter er dem Ziel kommt, ans Kreuz zu kommen, desto satter wird er, desto klarer sieht er den Weg, der vor ihm war. Wir sehen, er ist verbunden mit seinem Vater. Er ist im Auftrag von ihm unterwegs. Und er geht diesen Weg straight. Ein weiterer Vers, den möchte ich uns auch noch lesen, im Johannes Kapitel 13, Vers 1. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Seine Liebe ist am Kreuz vollbracht. Der Opfertod, das Hingegebensein an Gott und für uns dort zu hängen. Das war sein Ziel. Jesus, der Sohn Gottes, hatte eine klare, starke Verbindung zu seinem Vater. Dort war eine tiefe Beziehung zwischen diesen beiden. Und wie können wir dieser Gottesliebe mehr zutrauen? Wir erleben, dass daraus die größte Tat aller Menschen gekommen ist. Das Tod Jesu am Kreuz. Und wie können wir der Liebe mehr zutrauen? Indem wir Gottes Wahrheiten mehr Kraft geben als in unseren eigenen Gedanken. Wenn wir das gegenüberstellen. Ich erlebe das häufig in unserer Ehe, dass ich manchmal meine Frau nicht so lieben möchte, wie es sein müsste. Ich denke, wenn ich den ersten Schritt mache, dann muss ich auch die nächsten 199 gehen und muss immer wieder der Erste sein, der die Liebe zeigt. Und ich denke dann sofort, ich könnte dann zu kurz kommen. Also gehe ich lieber nicht den ersten Schritt und traue Gottes Liebe nicht genug zu. Und die Sorge, nicht zu kurz zu kommen, hält mich zurück. Und wir dürfen daran denken, dass wir nicht nur aus unserer Kraft lieben, sondern wir lieben aus Christi Kraft. Wir lieben deshalb, weil er Werke für uns vorbereitet hat, dass wir da drin leben. Und so dürfen wir uns bei der nächsten Entscheidung einfach wieder neu austesten und sagen, okay, ich bin bereit, den ersten Schritt zu machen, wenn es nötig ist. Ich will nicht der Liebeshämmer sein, sondern der, der sich von Gott benutzen lässt. Jesus ist also derjenige, der im Auftrag Gottes agiert. Es ist vollbracht. Er hat den Auftrag Gottes erfüllt. Wir haben noch mehr, was er erfüllt hat an diesem Tag. Er hat den Übergang zwischen dem alten und neuen Bund geschaffen. Wir gucken uns gleich Verse an, wo was den alten Bund wichtig machte. Und wir gucken uns danach kurz an, was der neue Bund sein kann oder was er geworden ist. Dazu gucken wir uns zwei Bibelstellen an. Und die erste steht im 3. Mose 4, 5 und 6. Und der Priester, es geht um Sündopfer, und damals wurden Tiere geopfert, damit der Priester ins Heiligtum kann, damit die Menschen von ihren Sünden befreit werden. Also steht dort: Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang im Heiligen. Warum erzähle ich diesen Vers zum Sündopfer? Wir haben in Johannes Kapitel 19 an sieben Stellen den Punkt, wo Jesus bluten musste. Deswegen erwähne ich diesen Vers. Er hat dieses Sündopfer, er war es selber und gleichzeitig wurde das Blut von ihm vergossen. Er war gleichzeitig Priester und Opfer in einem. Er wurde geschlagen, er wurde misshandelt mit der Peitsche, hatte eine Dornenkrone auf, er wurde an drei Stellen ans Kreuz genagelt und als er gestorben war, wurde ihm noch ein Speer in die Seite gerammt. Siebenmal wurde das Blut Jesu vergossen. Und er tat es, damit wir geheiligt sind. Warum ist unsere Heiligung wichtig? Gottes Heiligkeit lässt uns unsere Sünden in aller Klarheit erfassen. Und wir brauchen das Blut Jesu, damit wir geschützt sind, damit dieser klare Blick Gottes uns anschauen kann und wir vor ihm bestehen dürfen in Jesus. Wir haben noch einen zweiten Vers, der entscheidend ist für das, was Jesus am Kreuz erfüllt hat. In 2. Mose 12, 5 bis 7 steht: Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder eine Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Zu der Zeit war das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten und Gott hat gesagt, ich werde einen Engel schicken, der Erstgeburten wegnimmt von ihren Familien und die, die einen Schutz haben, also ein Blut um ihre Tür, die sind geschützt. Und wir befinden uns, also was macht es wichtig für Jesus, warum erzähle ich das? Es ist Zeit des Passahlamms. Es war das Passahfest, was daraus entstanden ist, was gefeiert wurde. Und das Passahlamm ist ein Vorbild, ein Bild für Jesus. Und mir ist dabei etwas aufgefallen. Und zwar steht dort, dass nicht nur das Lamm von einem Schaf kommt, Also wir stellen uns immer so ein süßes Schäfchen vor, aber dort ist auch die Rede von der Ziege. Die Ziege, das Ziegenlamm, das gibt es auch. Warum? Es ist beides wahr. Also Jesus hing dort einerseits als Schaf und als Ziege. Und heute sehen wir ihn in Johannes mehr als Ziege. Ich erkläre euch kurz, warum. Das Schaflamm ist ja eher so ein geduldiges, friedfertiges Tier. Das rebelliert nicht, es schweigt, wenn es ihm Leid angetan wird, wenn es zur Schlachtung geführt wird. Es ist also eine ruhige Ergebenheit in die Situation hinein, es erträgt es. Es ist also, als Jesus verspottet wurde, als er geschlagen wurde, als er ans Kreuz gebracht wurde, er hat geschwiegen, er hat es mit sich machen lassen. Das ist dieses Lamm. Und 7-mal bezeugt die Schrift, dass Jesus seinen Mund nicht auftat, als er falsch angeklagt wurde. Er wehrte sich nicht. Und bei Johannes erleben wir mehr diesen Ziegenmoment. Ein Ziegenlamm ist mehr durch so Energie gekennzeichnet. In Daniel 8 steht, werden Weltreiche beschrieben nach Tieren. Und dort wird Alexander der Große mit einem Ziegenbock beschrieben, also als ein Widder, der mit Kraft und Gewalt hineinkommt in andere Länder. Und in Bezug auf Jesus können wir sagen, dass er nicht nur zur Schlachtung geführt wurde, sondern dass er diesen Weg in eigener Energie gegangen ist. Gerade bei Johannes entdecken wir diesen eigenen Willen, diesen Auftrag, in dem er unterwegs ist. Und wir finden das auch bei den Punkten, die ich schon mal genannt habe, beziehungsweise jetzt neu nenne. Die Dornenkrone und das Purpurkleid hat er angezogen, hat er getragen. Er hat sein Kreuz getragen. Er ging damit bis zur Stätte hoch. Also bis nach Golgatha. Also beides finden wir in der Kreuzigung. Seine Geduld und Ergebenheit, aber auch seine Energie und Entschiedenheit. Und an beiden Seiten dürfen wir denken und können uns sicher sein, dass wir von ihm alles beides bekommen können, wenn wir ihn darum bitten. Wir haben also ein Lamm, ein Passahlamm. Das Passahlamm war dafür da, um Sünde zu tilgen, um Sünde aus der Welt zu schaffen. Dafür war es da. Und Jesus hat am Kreuz dieses Opfer auf sich genommen aus Liebe zu dir und mir und hat es getragen und hat es vollständig gesühnt. Vollständig von heute, also von gestern, heute bis in alle Tage. Und er ist bereit, dir und mir zu helfen und unsere Last mitzutragen. Er ist bereit, uns immer wieder zuerst zu lieben und den ersten Schritt zu machen. Er ist bereit, dich zu seinem Kind zu machen, aus Gnade angenommen. Ein kurzes Beispiel. Wir haben in der Gemeindeleitung, bevor ich hier war, waren wir von der Gemeindeleitung auf Gemeindeleitungsklausur. Und dort gibt es am Freitagabend so einen entspannten Abend, wo man auch zusammen spricht, wie geht's den anderen und wie geht's mir. Und danach feiern wir Abendmahl. Und eine Frau hatte erzählt, die letzten 16 Jahre mit meinem Ehemann waren grauenhaft. Ich habe es schwer ausgehalten. Es war anstrengend, wir haben uns viel gestritten, kamen nicht überein. Und seit einem halben Jahr hat sie dann erzählt, seit einem halben Jahr geht es uns richtig gut, wir sind Gott so dankbar. Es hat einen großen Shift gegeben, einen großen Wechsel. Und sie haben sich wiedergefunden. Und dieser Punkt von, wenn Beziehungen sich auseinanderleben, nicht nur in Ehen, sondern auch in Freundschaften, in Familien, dann kann uns das immer wieder runterdrücken. Aber ich möchte von ihr erzählen und ihm, weil es immer wieder Hoffnung gibt, weil es immer wieder einen Neuanfang geben kann mit Jesus in unserer Mitte. Weil nur so können Dinge wieder heil werden, wenn wir uns voneinander abfinden. Es ist vollbracht. Einen dritten Punkt möchte ich noch erzählen. Es ist der Sieg Gottes am Kreuz. Es ist immer wieder das Gleiche, dieses Paradoxe. In der Niederlage gewinnt er alles für uns. Er hatte hohe Kosten. Durch seinen Gehorsam und sein Opfer werden wir ihn als König annehmen dürfen. Er ist als König dort am Kreuz. Er regiert unser geistliches Reich, ein Reich, das schon bereits da ist. Wir gehören dazu. Seine endgültige Vollendung, auf die warten wir immer noch. Und wir werden darin liebevoller, wenn wir uns seine Wunden anschauen. Er hat für dich und mich gelitten. Wer würde für dich in den Tod gehen? Also wer hat es wirklich getan? Weil wir sagen, können wir das, es geht uns über die Lippen. Wenn es dann wirklich soweit ist, weiß ich nicht, wer es tun würde, aber Jesus hat es getan. Er hat viele Wunden gelitten und hat trotzdem gesagt, es ist vollbracht. Wenn wir das vergleichen, mit wie vielen Wunden wir durchs Leben gehen, weil unsere Eltern mit uns Dinge nicht richtig gemacht haben, wo wir physisch, emotional drunter gelitten haben, was wir an Wunden mitbekommen haben, dann ist es dieser Fluch von ungeheilten Wunden, der uns immer wieder bedrückt und die uns klein machen. Es ist auch ein Schrei in die Zukunft, wenn wir gelitten haben unter unseren Eltern. Es gibt also auch negative Versprechen, wenn man sagen könnte, es ist vollbracht. Aber das meint Jesus nicht damit. Er meint das Gute. Er meint, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind. Wie es schon Paulus auch im Römerbrief sagt, wir dürfen im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Und der Geist des Herrn ist unsere Stärke. Und er ist der Siegel, das Siegel der Erlösung. Es ist der Sieg Gottes. Und wir können unter dem Gesetz Christi leben. Ein Vers dazu steht in Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Später ist dafür für uns Zeit. Aber Fußwasch, zum Beispiel im Abendmahl, zum Beispiel in der Fußwaschung, aber ihr braucht nicht unsere blauen Fußwaschbehälter, um das zu Hause zu tun. Ihr braucht nicht unsere Becher hier vorne, um das zu Hause zu machen. Ihr könnt es auch mit nach Hause nehmen. Nicht heute, heute dürft ihr das gerne nehmen, aber ihr dürft auch zwischendurch miteinander Abendmahl feiern. Und die Erlösung feiern. In uns gibt es manchmal Dinge, die uns peinigen, wo wir Entscheidungen getroffen haben, unter die wir noch leiden müssen, wo wir Dinge, Beziehungsbrücken abgebrochen haben, ohne ein Wort zu sagen. Wir haben den besten Job der Welt gekündigt und sind seitdem unglücklich. Wir haben jemanden verletzt und können uns aus Stolz nicht entschuldigen. Wir waren untreu, haben andere belogen. Was kann uns da das Kreuz Jesu zu sagen? Ein bekannter Vers kann uns darauf eine Antwort geben. Denn Römer 12, 8, 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Es ist nicht nur so, dass wir uns an Gott wohlhaben. Es gibt auch die Momente, wo wir enttäuscht sind von ihm, wo er Dinge geleitet hat, unsere Wege dorthin geführt hat, wo wir nicht hingehen wollten und wo wir deswegen von ihm enttäuscht sind, möglicherweise auch wütend. Und wir sagen damit, dass Gott uns noch etwas schuldig ist. Und wenn man das ganz streng anschaut, dann würde man sagen, hält man Jesus am Kreuz fest. Und ich bitte dich und uns, dass wir diese Enttäuschung loslassen und sie heute hier lassen, weil diese Bitterkeit ist nicht gut für uns. Lasst sie heute hier beim Abendmahl, bei der Fußwaschung oder gleich nach der Predigt. Lasst sie los, die Enttäuschung. Haltet nicht dran fest. Gott ist in Kontrolle. Gottes Kontrolle, seine Wege sind nicht immer rosig und schön für uns, aber sie haben Macht und er geht den Weg mit uns. Als Menschen sind wir ziemlich begrenzt, stets bedürftig, zwischendurch vielleicht gesättigt, doch und der Moment der Grenze, des Grundgefühls der Unvollkommenheit, unserer Vergänglichkeit, folgt uns eigentlich auf Schritt und Tritt. Aber heute und ab dann für immer können wir mit Jesus einrufen und sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist der Schrei durch die Zeiten. Der verändert sich nicht. Er bleibt bestehen, egal was dagegen gesagt wird. Seine Autorität ist die höchste und nichts anderes kann ihr entgegenkommen. Es ist vollbracht. Es ist der Triumphschrei, sein Machtschrei, der uns in Freiheit führt und uns ein Leben in Liebe ermöglicht. Und dieser Satz und seine Tat am Kreuz verändert das Machtgefüge der Welt. Durch seine gewählte Machtlosigkeit zeigt sich seine Macht. Ich lese uns von Ulrich Wendel, wie er den Sieg Jesu und den Sieg der Liebe Gottes ausdrückt. Was wäre gewesen, wenn Jesus Macht mit Macht bekämpft hätte? Jesus wäre Teil dieser Welt geblieben. Er hätte dieses innerweltliche Spiel mitgespielt. Er hätte sich den Maßstäben der weltlichen Werte und teuflischen Ziele unterworfen. Gerade weil er aber ganz unerwartet anders reagierte, konnte er wirksam siegen. Durch Liebe, durch Schwäche, durch Hingabe. Als er sich dem Tod überließ, überließ er sich zugleich Gott. Das war sein Weg zum Leben. Es ist vollbracht, nicht durch Leistung und Macht. Und im Machtverzicht kam Gottes Macht dann zum Zuge. Also lasst uns Gottes Liebe mehr zutrauen. Er ist es, der in uns dieses bekannte Beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Aber nicht du und ich, sondern Christus in uns kann das bewirken.